MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MENA Watch Talks. Ich bin Florian Makel und es ist mir heute wieder eine Freude, Thomas von der Ostensacken zugeschaltet zu haben, mit dem wir in der Vergangenheit ja schon in unregelmäßigen Abständen immer wieder, jetzt vor allem verstärkt über den Iran-Krieg, gesprochen haben. Also zuerst einmal, lieber Thomas, herzlichen Dank, willkommen, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Ja, hallo.
Ja, wir können eigentlich diese Runde anfangen, wie schon die letzten auch immer. Es ist eine turbulente Zeit, in der letztlich nichts passiert. Fangen wir vielleicht an mit einigen Nachrichten, die aus dem Nordirak in den letzten Tagen gekommen sind oder in den letzten Wochen gekommen sind. Da gibt's vermehrt Berichte über iranische verstärkte Truppenaufmärsche und vermehrte Angriffe. Kannst du uns darüber ein bisschen etwas erzählen?
Ja, also seit vor 10 Tagen der Krieg wieder in eine heiße Phase getreten ist, ist auch der Irak erneut hineingezogen worden, ganz spezifisch Irakisch-Kurdistan. Es hat Angriffe auf Stellungen von iranisch-kurdischen Parteien oder Oppositionsgruppen gegeben, bei denen auch mehrere Mitglieder jetzt wieder zu Tode gekommen sind. Es hat wieder Angriffe auf Erbil gegeben und man sieht, dass der Iran versucht, erneut neben den anderen Ländern am Golf und Jordanien den Irak in diese neue Phase des Krieges hineinzuziehen und ganz spezifisch eben Kurdistan, weil ja es Anfang des Krieges da im Februar, März auch diese dann an die Öffentlichkeit durchgestochenen Pläne, von denen man nicht genau weiß, wie realistisch die waren, gegeben hat, dort in den kurdischen Gebieten eine Art von zweite Front oder so zu eröffnen.
Es gibt ja eben diese Theorie, dass da die USA ja offenkundig nicht bereit waren, selbst Bodentruppen einzusetzen und aber ein Krieg und auch ein Regime-Change aus der Luft nochmal schwer zu erreichen ist, dass quasi die Kurden da so als Hinterhand zweite Truppe, als Bodenkomponente sozusagen geplant gewesen wären und dass die Iraner jetzt de facto versuchen, für zukünftige erneute Konfliktrunden diese Option einfach auszuschalten, indem sie mehr oder minder systematisch die kurdische Gefahr unter Anführungszeichen beseitigen. Ist das eine plausible Einschätzung?
Ja. Also man sieht, es gibt, also dass dieses Grenzgebiet ist ja extrem unwegsam. Also Zagros-Gebirge und so weiter. Und es hat auch immer einzelne Einheiten von den verschiedenen iranisch-kurdischen Parteien gegeben, die über die Grenze gegangen sind und wohl vermehrt auch dann im Februar und März. Und momentan sieht man, es gibt sehr massive Offensiven von Spezialeinheiten auf der iranischen Seite, in denen versucht wird, diese dort präsenten Guerillakämpfer oder Peschmergas auszuräuchern, zu schwächen und wo entweder gefangen zu nehmen, zu töten oder wieder über die Grenze zurückzuschicken. Und seit März ist diese Grenze sehr, sehr, sehr hermetisch abgeriegelt von iranischer Seite. Es sind sehr viele Truppen geschickt worden und das ist jetzt nochmal verstärkt worden, weil nur nochmal zur Erinnerung, es hat ja ganz offensichtlich eine Koordination gegeben mit der israelischen Luftwaffe, die so in den ersten 2 Wochen des Krieges vergleichsweise systematisch versucht hat, Grenzstationen, Polizeistationen, Einheiten der Revolutionsgarden auf der iranisch-kurdischen Seite zu bombardieren. Was nur Sinn macht, wenn man das quasi als Vorbereitung für populären Aufstand oder eben den Transfer von Kämpfern über die Grenze macht. Und das hat aufgehört. Also es gibt momentan, soweit ich das weiß, auch seitens der USA jetzt keine Angriffe im Norden des Iran, sodass da jetzt die iranische Armee im Prinzip freie Hand hat. Und durch das Bekanntwerden dieser vermeintlichen Strategie sind einfach sowohl die irakische Regierung wie auch die irakische kurdische Regierung extrem unter Druck, dass sie versuchen, alles zu tun, damit die Organisation dieser iranisch-kurdischen Oppositionsparteien nicht in Richtung einer Art von Bodenkämpfen oder so ausschaut oder möglich ist. Das heißt, diese völlig verkorkste Politik da im Anfang März hat dazu geführt, dass man schon mal sagen kann, also wie es momentan aussieht, sind die kurdischen Parteien und die Kurden im Iran die großen Verlierer von dieser ganzen Strategie.
Das heißt, letztlich hat sich oder bewahrheitet sich in diesen Tagen das, was damals ja von kurdischer Seite auch immer schon wieder geäußert wurde, so man ist da zurückhaltend, weil natürlich die Drohung im Raum steht, dass wenn das alles nicht funktioniert, wenn der Krieg nicht so ausgeht, wie man sich das wünscht, wenn das Regime weiter an der Macht bleibt, dass dann letztlich wieder die Kurden zum Handkuss kommen werden.
Genau, also das, und das kam dann ja auch schon im April. Also von, es gab ja nochmal, um sozusagen daran zu erinnern, kurz vor dem Krieg haben sich verschiedene iranisch-kurdische Parteien, die sich vorher auch nicht so sonderlich nah waren, zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Es gab politische und militärische Vorbereitungen. Und dann plötzlich diese Äußerung aus den USA, die Kurden machen jetzt Bodenoffensive. Eine Woche später sagt Trump, ich will die Kurden da nicht haben. Dann gab es die Meldung, da hat Erdogan interveniert, der nicht wollte, dass es ein unabhängiges oder autonomes kurdisches Gebiet im Iran gibt. So, und dann mussten diese Parteien zurück und sagen, wir sind neutral in diesem Krieg. Was sie natürlich de facto nicht sind, weil das Programm aller kurdischen Parteien ist der Sturz des Regimes in Teheran. Und wenn es nachhaltige Planungen gegeben hätte für einen Regime-Change, wären eben diese kurdischen Einheiten ganz zentral wichtig gewesen. Und jetzt stehen sie meiner Ansicht nach ziemlich im Regen. Und das Thema ist vom Tisch. Niemand redet über Sturz des Regimes in Teheran mehr. Und damit korreliert ja auch, dass die Nächsten, die jetzt die Hauptlast dieses Krieges zu tragen haben, nämlich im Süden, an der Küste in Khuzestan, hauptsächlich Araber sind, die auch überdurchschnittlich stark in der Opposition gewesen sind. Ja, diese ganze Küstenlinie in Hormuz, Bandar Abbas, die jetzt momentan bombardiert werden, wo auch Infrastruktur bombardiert wird, wird halt mehrheitlich von Arabern bewohnt. Und es ist nicht das erste Mal, dass diese Araber im Süden des Iran, die überdurchschnittlich stark unterdrückt werden, in einer extrem unterentwickelten Region leben, obwohl da die Ölquellen sind, Hauptleidtragende Kriegen sind. Das war ja schon im iranisch-irakischen Krieg so, wo dieses Gebiet im Prinzip weitestgehend zerstört worden ist.
Ja, gehen wir auf diesen Schauplatz ein. Es gibt ja eben nicht nur den iranischen Aufmarsch im Nordirak, sondern es gibt, wenn man Medienberichten glauben kann, auch einen verstärkten Aufbau von amerikanischen Truppenkontingenten, Luftkontingenten und so weiter. Es gibt Gerüchte darüber, dass jetzt doch unter Umständen Trump irgendeine Art von Bodenoperation in Erwägung zieht, möglicherweise um die Straße von Hormuz frei zu machen, wie immer das im Detail dann auch geschehen soll oder gelingen könnte. Kommen wir zurück zu einer Frage, die wir schon öfter gestellt haben in den letzten Wochen. Kannst du mir irgendwie noch erklären, was jetzt das strategische Kalkül der USA gerade ist? Was machen die da gerade eigentlich?
Also über Strategie brauchen wir gar nicht zu reden, weil wir haben im März festgestellt, dass es kein strategisches Ziel in diesem Krieg gibt. Und das Problem ist, wenn du kein strategisches Ziel hast, kannst du noch taktische Ziele formulieren. Aber diese taktischen Ziele können sich eben auch jeden Tag ändern. Und genau das haben wir letztlich in den letzten Monaten gesehen. Also die großen strategischen Ziele, Regime-Change, Denuklearisierung, Zerstörung der iranischen Mittel- und Langstreckenraketen, Ende der Unterstützung von Hezbollah, Hamas, Houthis, das waren ja strategische Ziele. Von diesen strategischen Zielen ist man abgerückt und jetzt steht im Vordergrund ein Ziel, das es vorher überhaupt nicht gab, nämlich die Öffnung der Straße von Hormuz. Die Straße von Hormuz war vorher offen und es war ein großer Fehler, nicht einzubeziehen, dass die Strategie des Irans darin liegt, diese Straße zu schließen. Und im Moment reden wir letztlich über ein taktisches Ziel und die ganze Strategie ist in den Hintergrund getreten. Und letztlich, wenn wir jetzt zurückblicken, dieses völlig verkorkste Memorandum of Understanding, das ja de facto eine Kapitulation vor dem Iran war, zielte ja nur darauf, dass diese Straße in Hormuz geöffnet wird.
Und das hat nie stattgefunden, ja.
Das hat nie stattgefunden und es ging um 60 Tage. Und der Iran hat immer gesagt, nach diesen 60 Tagen werden wir da Gebühren erheben. Das heißt, dieses Memorandum of Understanding war keins. Also war klar, die Straße von Hormuz wird der große nächste Streitpunkt werden. Und der einzige Trumpf, den der Iran momentan hat, ist diese Straße von Hormuz. So, jetzt, dann hat Trump ja gesagt, wir übernehmen die und wir erheben jetzt Gebühren. Und dann kamen die Alliierten am Golf und sagen, das geht nicht. Und dann kam Rubio und sagte, das ist aber nicht Völkerrecht, also fängt plötzlich schon Völkerrecht an, also völlig verrückt. So, Und jetzt ist die große Frage, die Situation, der Krieg ist wieder ausgebrochen. Es gibt eine Doppelblockade der Straße von Hormuz, wie es das im April gab. Also die Iraner haben sie zugemacht und dann haben die Amerikaner gesagt, wir blockieren sie, also allen iranischen Verkehr. Also wir sind wieder zurück bei Punkt Null. Worüber wir jetzt reden, ist rein taktisch. Also taktisch scheint die US-Armee oder die US-Luftwaffe zu versuchen, die Küste, von der aus diese Drohnen, Schnellboote, Raketen abgeschossen werden, jetzt so zu bombardieren, dass Brücken zerstört werden, weitere Infrastruktur zerstört werden, Raketenabschussrampen zerstört werden. Und das könnte theoretisch die Vorbereitung für eine Landung von Bodentruppen in Chak, diesem Ölterminalinsel sein oder an der Küste.
Gut, wobei mit einer Besetzung von Chak kriegt man ja die Straße von Hormuz auch nicht. Also ich meine, wer ein bisschen sich die Geografie anschaut, das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun.
Gut, man könnte halt die sozusagen Ölexport des Iran, also wirtschaftlich versuchen, den Irak zu strangulieren, müsste aber inzwischen auch festgestellt haben, da das iranische Regime seine eigene Bevölkerung als Geisel nimmt, so wie die Hamas seine Bevölkerung als Geisel nimmt, ist dem iranischen Regime, solange sie per Repression die Kontrolle ausüben, relativ egal, ob die Inflation höher geht, ob die Lebenssituation sich verschlechtert. Also das ist eine völlige Fehleinschätzung dieser Regimes. Was man ja immer gesehen hat, also auch schon Irak in den 90er Jahren, Saddam hatte kein Problem, dass bei ihm die Kinder hungern. Das hat er eher als Waffe eingesetzt. Und das könnte der Iran genauso machen. Also reden wir über Taktik. Und bei dieser Taktik ist wieder unklar, will man in eine neue Verhandlungsrunde, was ganz offensichtlich Teile der US-Administration wie G.D. Vance oder Marco Rubio wollen, was, denke ich, auch inzwischen bei den Golf-Arabern bevorzugt ist, weil sie einfach sehen, militärisch führt das hier zu nichts, außer dass unsere Wirtschaft in die Knie geht. Oder ist das die Vorbereitung für eine Eskalationsstufe mit Bodentruppen, wobei so kurz vor den Midterm-Wahlen bei einem so unbeliebten Krieg man sich schon fragt, ob Trump wirklich diesen Schritt geht. Denn es sind jetzt ja gerade in den letzten 3 Tagen wieder 3 US-Soldaten getötet worden, 2 in Jordanien, 1 im Nordirak. Mehrere sind verletzt worden. Das heißt, die Todeszahl auf amerikanischer Seite geht auch hoch und wir alle wissen, dass bei unbeliebten Kriegen viele amerikanische Tote in der Regel nicht zu guten Wahlergebnissen führen.
Ja, gleichzeitig, also das kommt jetzt kommt Küchenpsychologie zum Einsatz, aber gleichzeitig ist nun von Trump, was man von ihm mit einiger Sicherheit weiß, ist, dass er in der Öffentlichkeit nicht wie ein Schwächling dastehen will. Und ob jetzt der Umstand, dass amerikanische Soldaten getötet werden, ausgerechnet dazu beiträgt, einen Ausweg aus dem Krieg zu suchen, würde ich mal in Zweifel ziehen,
Das ist die andere Seite. Also heute hat auch ein ehemaliger hochrangiger US-Militär gesagt, also er fürchtet, dass der Krieg außer Kontrolle gerät. Also, dass man es mit so einer Kriegseskalation hat, in der letztlich zumindest die USA das strategische Ziel aus dem Blick verlieren und nur noch Gesicht wahren wollen. Ja, und auf der anderen Seite, ja, das iranische Regime ein relativ nicht sehr nachvollziehbares, aber klar definiertes Ziel hat, also zu überleben, so lange wie möglich, maximalen Schaden anzurichten, auf Zeit zu spielen und eben diesen Trumpf, also die Straße von Hormuz, nicht mehr aus der Hand zu geben. Weil es weiß, wenn die Straße von Hormuz nicht unter seiner Kontrolle ist, hat es letztlich ganz, ganz schlechte Karten auf der Hand. Das ist der eine Trumpf, der sticht.
Ja, bleiben wir nochmal kurz bei Trump. Also wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, wie sich seine Position gegenüber dem Regime jetzt in den letzten Monaten verändert hat, dann, also erstens mal verliert man ja sowieso die Übersicht, aber es ging irgendwo zwischen, die sind alle verrückt und crazy bastards, zu jetzt haben wir ja schon eine neue Führung und die sind viel vernünftiger und viel berechenbarer und mit denen kann man gut einen Deal machen, zu wir haben einen Deal und jetzt ist alles toll und die Welt ist ein viel sicherer Platz, zu nein, das sind doch verrückte Idioten, die, weiß ich nicht, und die bomben wir jetzt wieder in die Steinzeit zurück zu, ich weiß es nicht, heute habe ich noch nicht so genau gelesen, wahrscheinlich hat er heute noch, schläft er jetzt gerade noch, also weiß man nicht, was die heutige Position in der ganzen Angelegenheit sein wird. Aber das ist ja völlig irre, was sich da an Wolken vollzieht, praktisch im Tagestakt.
Ja klar, also und das macht natürlich jeder, also ich vermute auch mal, dass das amerikanische Militär nicht besonders glücklich ist, weil wir alle wissen, ein Krieg ohne Strategie und ohne Ziel zu führen, ist der sicherste Weg, ihn zu verlieren. Und natürlich ist es, denke ich, die Warnungen, die von Ex-Militärs, von Experten kommen, dass die USA da enorme Mengen an extrem teuren und schwer wieder zu beschaffenden Raketen und Hightech-Waffen verschießen und einfach die Vorräte dem Ende zugehen oder sehr kritisch schrumpfen, auch angesichts von Konflikten, die möglicherweise mit China und Taiwan etc. anstehen, sollte man ja auch nicht vergessen. Also weil nochmal, wir haben oft darüber gesprochen, das ist ein asymmetrischer Krieg. Also um ein paar Billigdrohnen über den Emiraten oder Kuwait oder Jordanien abzuschießen, verfeuern die Amerikaner da wirklich extrem teure Raketen, die man auch nicht in einem Monat wiederherstellen kann. Und das war schon das Problem im April, dass eben gewarnt wurde, das wird langsam eine Frage des Materials. Und jeder Tag, den dieser Krieg so geführt wird, stellt diese Frage sich existenzieller. Plus darf man auch nicht vergessen, viele dieser US-Soldaten sind da jetzt seit Monaten im Persischen Golf. Diese ganzen Flugzeugträger sind völlig überstrapaziert. Also, und bis jetzt ist sogar in den USA wegen den ganzen innenpolitischen Konflikten, soweit ich weiß, das Militärbudget für 2027 noch nicht mal verabschiedet.
Gut, da hat man sowieso andere Probleme. Pete Hegseth, der Kriegsminister, hat da jetzt beschlossen, alle über 30 im amerikanischen Militär Testosteron-Test-Levels durchführen zu lassen, weil man muss on the cutting edge of, ich weiß gar nicht mehr, wie die absurde Formulierung gewesen ist, Lethality, cutting edge of Lethality muss man sein, müssen die amerikanischen Soldaten sein.
Weil es ja auch, weil man, wenn man eine Drohne steuert, man auch Testosteron geladen und mit so Muskeln wie so ein spartanischer Krieger in den Thermophilen aussehen muss, klar, oder
ja.
So.
Kommen wir zu einem anderen, den man vielleicht schon ernst nehmen muss, J.D. Vance, du hast ihn vorhin schon erwähnt, der ja von Trump da quasi mehr oder weniger zum Hauptverhandler gemacht wurde. Der hat ja jetzt den tollen Einfall gehabt, die Verhandlungen, die er geführt hat und die jeder vernünftige Mensch ohnehin für sinnlos erachtet hat, jetzt für das Scheitern des Ganzen die Israelis verantwortlich zu machen. Also er hat unlängst verkündet in einem Fernsehinterview, dass irgendwelche Kreise innerhalb der israelischen Regierung irgendwelche amerikanischen Organisationen finanzieren und steuern würden, um dieses Abkommen mit dem Iran zu Fall zu bringen. Also der arbeitet weiter an der Distanzierung seines Flügels der Republikaner von Israel. Das ist ja eigentlich ein großer Erfolg der Iraner, oder?
Ja, also, und das war auch absehbar, weil dieser Flügel um Tucker Carlson und Megyn Raley und G.D. Vance ja eigentlich der originale MAGA-Flügel ist. Also man darf ja auch nicht vergessen, Trump ist mit No More Never Ending Wars angetreten und die sehr, sagen wir mal, prominenten Kreise innerhalb der MAGA-Bewegung haben sich wegen diesem Krieg von Trump losgesagt. Es gibt also ein unheimliches Spannungsverhältnis. Und wenn jetzt die Benzinpreise, die ja wirklich dramatisch gesunken sind in den letzten Monaten in den USA, eine große Rolle spielen, wieder durch die Decke gehen, wird dieser Flügel größeren Zulauf erhalten. Davon können wir ausgehen. Ne? So. Und dann ist natürlich das Spannungsverhältnis momentan in den USA, dass man sieht, Teile der linken Demokraten haben gesehen, mit diesem Israel-Thema lässt sich extrem gut Wahlkampf machen. Ne? Also um die sogenannten demokratischen Sozialisten. Und wenn es momentan etwas gibt, was einem kaum Unterstützung bringt, dann ist es in diese alten klassischen pro-israelischen Positionen. Und ich denke, da hat G.D. Vance A, weil immer Isolationist, und B, merkt er, wenn er da jetzt in verschiedenen Talkshows so ein bisschen diese Richtung angibt, dass er ja eigentlich da eine andere Linie fährt als sein Präsident, ihn das sehr gut für die nächsten Wahlen positioniert.
Also da geht es auch noch ein bisschen um den wird ja immer schon diskutiert darüber, wer ein möglicher Nachfolger von Trump dann sein könnte. Genau. Und da wird ja immer geredet von einem Konflikt zwischen Rubio auf der einen Seite, also dem Außenminister Marco Rubio, und J.D. Vance auf der anderen Seite. Da ist das eine klare Positionierung, die er da vornimmt.
Genau. Und dann ist natürlich klar, es hat enorm Spannung zwischen den USA und Israel in den letzten Monaten wegen diesem Memorandum of Understanding gegeben. Wir hatten das letzte Mal darüber geredet. Also die USA sagten plötzlich, der israelische Geheimdienst ist auf Code Red gestellt, weil die versuchen auszuspionieren, welche Verhandlungen wir mit dem Iran führen. Und Israel ist ja im Prinzip als Koalitionär der ersten Phase des Krieges momentan kaltgestellt. Also seit 10 Tagen sind es nur die USA, die den Iran angreifen. Und interessanterweise greift der Iran ja auch Israel nicht an. Also der Krieg umfasst jetzt 7 Länder in der Region. Also Bahrain, Kuwait, die Arabischen Emirate, Oman, Saudi-Arabien und Jordanien und den Irak. Die hat der Iran in den Krieg hineingezogen, um auch zu demonstrieren, die USA können euch nicht wirklich effektiv schützen.
Ja, wobei da schon auch eine interessante Verschiebung stattgefunden hat. Also es ist ja bekannt, dass während des Krieges im März die Vereinigten Arabischen Emirate die Hauptleidtragenden von iranischen Drohnen- und Raketenangriffen gewesen sind. In den letzten Tagen, in den Meldungen, was da angegriffen wurde von iranischer Seite, waren die Emirate erstaunlich selten zu lesen, wenn überhaupt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also offenkundig gibt es da irgendeine Veränderung, die stattgefunden hat im iranischen Kalkül. Hast du eine Ahnung, was da dahinter stecken könnte?
Vermutlich, wenn, dann ist es diplomatisch. Aber ne, Bahrain und Kuwait vor allen Dingen. Kuwait ist interessanterweise, dass ja anders als die anderen Golfstaaten immer auf dieser extrem anti-israelischen Welle gesurft ist. Also Kuwait war ja einer der härtesten Kritiker Israels und ist jetzt der Hauptleidtragende der Angriffe. Also wo man auch sieht, das hat Kuwait jetzt nicht besonders viel gebracht. Aber bis jetzt hat es keine Angriffe des Iran auf Israel gegeben. Israel ist in dieser zweiten Welle bis jetzt nicht Teil dieses Krieges. Ja. Und wir wissen, es hat enorme Spannungen gegeben, weil Israel dieses Memorandum of Understanding, ganz abgesehen von dieser Regierung, einfach als israelischer Staat ablehnen musste. Denn das wäre eine enorme Stärkung des Iran gewesen. Also es gibt Spannung zwischen der US-Administration und Israel wegen dieser Diplomatie gegenüber dem Iran. Und man sieht, in den USA gibt es eine tektonische Verschiebung aus alten pro-israelischen Bewegungen und Kreisen hin dazu, dass sogar das Thema Israel im Wahlkampf und so weiter attraktiv wird. Ne? Sowohl auf der Linken, bei diesen demokratischen Sozialisten, wie auf der Rechten. Also Tucker Carlson und G.D. Vance und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, die natürlich jetzt von dieser Netanyahu-Regierung auch in keinster Weise, wo es keine Schritte gibt, dem entgegenzuwirken, weil Netanyahu sich da einfach seit Jahren ganz klar auf Seiten des republikanischen Flügels positioniert hat. Und das ist der republikanische Flügel, der momentan geschwächt wird, würde ich sagen.
Ja, und also zumindest unter der jetzigen Regierung, die Israelis ja auch nichts unternehmen, um die Beziehungen zur amerikanischen jüdischen Community sonderlich zu pflegen. Ganz im Gegenteil.
Zu den Demokraten, was sie früher immer gemacht haben. Also früher war jede israelische Regierung an guten Beziehungen zu Republikanern und Demokraten interessiert.
Ja. Und dazu kommen dann noch, also du sagst, Demokraten sind das eine, Republikaner sind das andere. Dazu kam jetzt vor wenigen Tagen erst eine Pew-Umfrage, aus der hervorgegangen ist, dass 44%, also fast die Hälfte der amerikanischen Muslime, eine positive Ansicht der Hamas haben. Also das ist auch eine bemerkenswerte Umfrage.
Plus auch, dass immer größere Teile der jüdischen Bevölkerung der USA eine negative Sicht auf Israel haben.
Kommen wir nochmal auf den Iran zurück und auf die USA und Iran. Also trotzdem, wenn Trump irgendwelche Bombardements befiehlt oder in Auftrag gibt, wird er trotzdem irgendeinen Zweck zumindest, vielleicht ist strategisches Ziel zu viel gesagt, aber irgendeinen Zweck wird er ja vor Augen haben. Ist vorstellbar, dass er das alles nur macht, um dann erst wieder mit irgendwelchen Leuten zu verhandeln, damit am Ende wieder irgendein Memorandum rauskommt, das natürlich sowieso wieder nicht halten wird? Also das ist ja völlig idiotisch, oder nicht?
Das Problem ist, das ist die eine schlechte Lösung. Die andere schlechte Lösung ist, da so einen dieser Dauernahostkriege zu führen, die mal etwas eskalieren und dann wieder abschwächen und dann wieder so Phasen von de facto Waffenstillstände haben. Also das, was letztlich die Realität von, sagen wir, Israel und der Hisbollah seit Jahrzehnten ist. Denn der Iran wird damit nicht aufhören. Das kann er nicht. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. schon gar nicht diese neue iranische Führung, in der jetzt de facto die Revolutionsgarden die Macht übernommen haben. Und die wissen, sie sind extrem unbeliebt in der Bevölkerung. Es ist ja nicht so, dass sich die Haltung der iranischen Bevölkerung, die im Januar auf die Straße gegangen ist, in irgendeiner Weise verändert hat gegenüber dem Regime. Vielleicht, was mir iranische Freunde geschrieben haben, ein Teil, der wirklich jetzt sozusagen aus einer schiitischen Tradition durch das Überleben des Regimes wirklich glaubt, dass da der Allmächtige irgendwie seine Finger im Spiel hat. Aber so, sagen wir mal, die Leute, die seit Jahren versuchen, dieses Regime loszuwerden, scharen sich jetzt nicht um den neuen Revolutionsführer, um bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Das heißt, der Iran muss das weiter am Köcheln halten. Die einzige Perspektive, die der Iran hat, ist, was in diesem Memorandum of Understanding ihm in Aussicht gestellt wurde, 300 Milliarden Bar auf die Hand als sozusagen Geld, um den Laden da wieder aufzubauen, der größtenteils zerstört ist.
Das heißt, wir hatten einen Krieg, dann hatten wir einen Waffenstillstand, der nicht wirklich ein Waffenstillstand war, in einer Zeit, in der dem Iran in der Zwischenzeit etliche Milliarden an Einkünften zugekommen sind, was ja auch also keinerlei Sinn hat aus amerikanischer Perspektive, um jetzt wieder einen Krieg zu haben, der, ja, worauf am Ende eigentlich herauslaufen soll. Ja, wir drehen uns im Kreis.
Wir drehen uns im Kreis. Also, und wie gesagt, die zweite Möglichkeit ist nur, dass man kann solche Kriege aus der Luft nicht gewinnen. Punkt. Also das wird auch Pete Hexet nicht können. So. Also, wenn man ernsthaft, und dann ist die Frage, was, selbst wenn Bodentruppen eingesetzt werden, für was setzt man die ein? Um Teil der iranischen Küste zu besetzen und da sich aller den Chanakale einzubuddeln und irgendwelche Grabenkriege zu führen? Also da braucht man ja auch eine Strategie für. Wofür macht man das?
Ja, die müssten ja dann auch auf unabsehbare Zeit dort bleiben. Also das Problem würde ja nicht aus der Welt geschaffen werden, dadurch, dass man das dann 2-3 Wochen meinetwegen kontrollieren kann, sondern das wäre ja ein dauerhaftes Engagement.
Überhaupt müsste man jetzt mal eine Strategie formulieren. Was ist das Ziel dieses Krieges? Und die anfängliche Strategie war, das Ziel dieses Krieges ist, und der stimme ich zu, der Sturz dieses Regimes, weil das Problem ist dieses Regime. Und solange dieses Regime in Teheran an der Macht liegt, wird es im Nahen Osten immer nur Kriege, Ärger, Instabilität geben. Also muss das Regime weg. Das ist sozusagen die Ursache des ganzen Problems. So, dann hat man das auf Symptome verschoben. Das Atomprogramm und Raketen und ähnliches sind alles nur Symptome, die man behandelt. So, man kann sagen, okay, wir hegen dieses Regime so ein, dass es an der Macht bleiben kann, aber keine Gefahr mehr darstellt. Das hat nie funktioniert. Man hat sich auch davon verabschiedet, man hat aus dem Regime einen gleichwertigen Verhandlungspartner gemacht und sich in der Schweiz getroffen, um mit diesem Regime zu verhandeln, wie man mit irgendwelchen anderen Regimes auch verhandelt. So. Und dann hat man entschieden, nee, jetzt ist dieses Regime wieder eigentlich was? Und dieser Grundwiderspruch, solange der nicht gelöst ist, wird da auch kein Resultat herauskommen. Also entweder ich sage, ein Regime ist so illegitim und so gefährlich für seine eigene Bevölkerung, die Region, dass es weg muss. Dann, wenn ich aber den Sturz seines Regimes zum Ziel habe, verhandle ich mit dem Regime. Ja? Oder ich verhandle mit einem Regime, dann sind wir in der klassischen Situation von Clausewitz, dass Krieg die Politik mit anderen Mitteln ist. Das heißt, Ziele, die ich politisch nicht erreicht habe, versuche ich mit Krieg zu erreichen. Dann muss ich aber am Ende auch wissen, ich will Schlesien haben oder keine Ahnung, welche politischen Ziele ich verfolgt habe, die versuche ich jetzt mit Krieg zu erreichen. Am Ende, wenn ich diesen Krieg gewonnen habe, habe ich die Druckmittel gegenüber meinem Gegner, diese Ziele auch durchzusetzen. So, ich sehe da nichts von im Moment. Vielleicht liege ich falsch, aber, und wenn ich die Definition meines Gegners alle 3 Tage ändere, also mal ist es das ein so schlimmes Regime, dass es weg muss, und dann sind es ganz rationale Akteure, mit denen ich verhandeln kann, lässt sich daraus meines Erachtens keine Strategie entwickeln. Und dann müsste man sagen, Trump spielt dieses berühmte 5-dimensionale Schach, aber inzwischen müsste man eigentlich wissen, dass er das nicht tut.
Ja, also er spielt dieses 5-dimensionale Schach mindestens so gut wie Argentinier Fußball. Aber eine Lösung steht ja doch noch als Möglichkeit im Raum. Marco Rubio hat letztens eine bemerkenswerte Stellungnahme abgegeben, in der er erklärt hat, jetzt sei doch der Moment für die Vereinten Nationen Verantwortung zu übernehmen und die Sache, den Kahn irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Ist doch eine brillante Idee, oder?
Ja, vor allen Dingen, nachdem man ein Jahr lang die mit gar nicht so falschen Argumenten die UN kritisiert und völlig außen vor lässt, in der Krise an die UN zu appellieren, die nun auch überhaupt in der Lage wäre, irgendwas zu tun, das wissen wir. Was sollte die UN denn da jetzt Blauhelmsoldaten auf Schlauchbooten in die Straße von Hormuz schicken? Also, wie gesagt, wenn die USA die Straße von Hormuz nicht freikriegen, wer soll sie dann freikriegen? Also, so, das zeigt die völlige Planlosigkeit dieser Regierung und ihre auch Fehleinschätzung, dass sie so unglaublich stark sind und deshalb keine Verbündeten brauchen. Hm. Und die ganze Entwicklung läuft momentan dahin, dass die in der NATO, in auch ansonsten ein Bypass nach dem anderen um die USA gelegt werden. Das hat man jetzt auch am 14. Juli in Paris gesehen, wo ja Macron eine große Militärparade mit 35 Verbündeten der Ukraine mit allem Glanz und Gloria der Grande Nation inszeniert hat und befehlte waren die Amerikaner. Das heißt, es werden diese Bypässe gebaut und keiner hat die geringste Lust da jetzt für die USA die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Das mag man kritisieren aufgrund der völlig verfehlten Iran-Politik der EU in den letzten Jahrzehnten. Aber dass jetzt in dieser Situation irgendjemand kommt und sagt, lieber Donald Trump, ich fange jetzt an, hier unter größten Gefahren Kastanien für dich am Feuer aus dem Feuer, kann ich mir nicht vorstellen. Du?
Nein, natürlich nicht. Also, uns ist ja egal, über wen man redet, ob man über die UNO redet oder über die NATO redet oder die EU redet oder wer auch immer oder Kanada, was, keine Ahnung, was für Ideen, die noch kommen können in ihrer zunehmenden Aussichtslosigkeit. Ja, also wir sehen einen Prozess der zunehmenden und immer offensichtlicheren Selbstentblößung der einzigen Supermacht, zumindest die es bis jetzt noch gewesen ist, wo immer das.
Und Selbstdemontage vor allen Dingen.
Ja, ja.
Also, man darf wirklich auch, denke ich, vielleicht liege ich da falsch, aber aus der Situation jetzt von den Verbündeten, die Trump so hochgejatzt hat, Saudi-Arabien, die Emirate, Katar und so weiter, sieht diese ganze Entwicklung alles andere als erfreulich aus. Also, weil sie werden jetzt wieder, und das macht der Iran wirklich sehr gut, in diesen Krieg reingezogen und es wird vorgeführt, dass das amerikanische Schutzschild, das da über, wo sie dachten, das ist aufgespannt, sehr, sehr löchrig geworden ist. Erklärung der USA, wir haben das iranische Raketenprogramm zerstört, Geschwätz waren, weil die iranischen Raketen sehr zielsicher zu treffen scheinen. Also das Jordanien war jetzt nicht irgendwie ein Zufallstreffer, sondern, was ich lese, eine sehr, sehr hochentwickelte, sich selbst steuernde Rakete, die wirklich auch auf hohem technischen Niveau funktioniert, wo man sich auch die Frage stellt, unterstützen Russen und Chinesen das gerade, weil sie natürlich von einer Schwächung der USA massiv profitieren. Und dann wird Kuwait gerade vorgeführt, und ich denke, das sollte man nicht unterschätzen, dass die Iraner sehr gezielt diese Entsalzungsanlagen treffen können. Und all diese Länder sind existenziell von diesen Entsalzungsanlagen abhängig. Also wenn die Iraner eskalieren und anfangen, die Entsalzungsanlagen in den Emiraten, in Kuwait, in Bahrain und in Saudi-Arabien anzugreifen und treffen, dann herrscht da innerhalb von wenigen Tagen der nationale Notstand. Weil die gesamte Existenz dieser artifiziellen Wüstenstaaten, die ja früher aus ein paar Fischerdörfern bestanden haben, von Wasserentsalzungsanlagen abhängt. Ja, so. Und ich möchte momentan nicht wissen, was man sich in den Palästen da in Kuwait und so weiter gerade ausmalt, wenn dieser Krieg eskaliert und irgendwann da das Trinkwasser ausgeht.
Ja, zumal auch alle diese Herrscher natürlich zum gewissen Ausmaß auch als Idioten darstellen, weil sie halt große Töne auf den Trump gesetzt haben oder zumindest nach außen hin so getan haben, als ob das jetzt hier großer neuer Buddy wäre, der irgendwie alles mit uns gemeinsam regeln wird. Das ist halt, ja, wenn man auf den berühmten Kaiser ohne Kleider gesetzt hat, dann steht man halt auch ein bisschen betröppelt am Ende da. Also nicht nur die, also kann man genauso gut Netanyahu nennen als Beispiel.
So, und wer ist der große Gewinner? Im Moment, das ist Erdogan. Also Erdogan, der sich einerseits im Krieg rausgehalten hat, andererseits die letzten Schritte beim autoritären Umbau der Türkei durchgeführt hat, im Prinzip die größte Oppositionspartei gerade kaltstellt, den NATO-Gipfel in Ankara abhält und von Trump geherzt wird, als seien sie sind sie ja vermutlich auch die allerbesten Kumpels und sicher sein kann, er hat beste Beziehungen weiter nach Teheran, er hat beste Beziehungen zur EU, er hat beste Beziehungen in die USA, hat sich aber nie auf eine Seite gestellt und geht momentan, würde ich sagen, ist einer der wenigen Gewinner aus diesem Konflikt
auch heraus. Eigentlich auch fast der Einzige, der mir einfällt, der noch nicht in den Genuss Trumpscher Schimpftiraden gekommen ist, früher oder später, hat das alle ereilt. Erdogan bis jetzt noch nicht, würde ich mich richtig erinnere.
Nee, im Gegenteil. Er hat ihm ja gesagt, nur wegen dir bin ich überhaupt zu diesem scheiß NATO-Gipfel gekommen. Ja? So. Und dann als letztes vielleicht noch, es gibt ja positive Entwicklungen, die aber jetzt vielleicht auch konterkariert werden. Also der Irak, also der irakische Premierminister war ja gerade in Washington und hat wirklich gesagt, wir wollen diese iranisch finanzierten Milizen jetzt endlich neutralisieren. Auf eine Datum gesetzt, Ende September. Und es gibt wirklich ernsthafte Versuche, das zu tun. Im Libanon, trotz der wahnsinnigen Zerstörung all den Binnenvertriebenen, ist wirklich der Wille seitens der Regierung erkennbar, die Hisbollah massiv zu schwächen. Und das sind ja extrem positive Entwicklungen, sowohl im Irak wie im Libanon. Nur ist halt die Frage, wenn dieser Krieg weiter eskaliert, ob der Irak und auch die libanesische Regierung dem dann einsetzen, wie der iranischen Druck standhalten können. Das ist das eine. Und das zweite, vielleicht zum Schluss, Trump hat keine Trumpfkarte in der Hand. Der Iran hat eine noch in der Hand, nämlich die Houthis, die bisher so gut wie überhaupt nicht aktiv geworden sind in diesem Krieg. Aber ein Anruf aus Teheran dürfte reichen, um den Zugang zum Roten Meer mehr oder weniger aufzumachen. Und das weiß jeder. Und das hängt wie so ein Damoklesschwert ja auch über dem Welthandel. Weil wir alle wissen, welche Auswirkungen die Schließung der Straße von Hormuz im Frühjahr hatte. Und der Iran hat ja diese Karte bisher noch gar nicht gespielt.
Gut, das könnte natürlich schon auch damit zusammenhängen, dass die vergangenen Jahre ja auch gezeigt haben, dass was jetzt die Straße, also das Rote Meer betrifft, dass da ganz andere Akteure bereit wären, sich da militärisch zu engagieren. Das heißt, eine Sperrung dieser Straße würde oder ein Aktivwerden der Houthis an dieser Front würde möglicherweise auch eine unmittelbare militärische Reaktion von beispielsweise Saudi-Arabien und so weiter wieder hervorrufen, die sich ja auch selber zumindest bis jetzt daraus gehalten haben. Könnte ein Grund sein.
Ja klar, aber es würde natürlich ökonomisch erstmal zu fallenden Aktienmärkten, noch mehr steigenden Ölpreisen führen. Also darum geht's im Iran ja. Also der Iran führt einen Weltkrieg. Ein Weltkrieg im Moment, in dem er versucht, so viele Länder wie irgendwie möglich aus der Region in diesen Krieg hineinzuziehen und indem er einen ökonomischen Krieg gegen den wirklich Rest der Welt führt. So. Und je mehr der Iran mit dem Rücken an der Wand steht, je mehr wird dieses Regime bereit sein, notfalls auch immer größere Risiken einzugehen. Also wir haben es ja nicht mit rationalen Akteuren zu tun, denen es um das Überleben des Irans als Nationalstaat geht, sondern wir haben es im Kern mit hochgradig taktisch rational agierenden Akteuren zu tun, die aber deren strategisches Ziel aber nicht rational ist. Ja, und ihr habt es ja auch letztens gebracht, das gute Beispiel mit der Hamas und den Dokumenten, die man jetzt gefunden hat, wo klar war, also Sinwar, der Chef der Hamas, wollte oder war durchaus bereit, einen Atomangriff auf Gaza in Kauf zu nehmen, wenn das nur zur Zerstörung von Israel geführt hätte. Und ganz ähnliche Kalkül und ganz ähnliche Leute sitzen weiterhin im iranischen Regime. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man über diesen ganzen Konflikt redet.
Also zum Abschluss, ich fürchte, ich meine, wir haben ein paar Mal darüber geredet, wann wir in Teheran Kaffee trinken werden können. Das sollten wir vielleicht ad acta legen, den Plan auf absehbare Zeit und uns irgendeinen anderen Ort aussuchen, an dem wir uns treffen können. Ich weiß, jetzt wirst du wieder sagen,
ich bleibe bei meiner Einschätzung.
Alles so schnell geschehen, dass sich von heute auf morgen alles ändert. Aber
alle dachten jetzt vor 2 Wochen, der Iran-Krieg ist Geschichte.
Naja.
Und jetzt nicht, oder sehr viele, dass das auf jeden Fall irgendwie, also mit dem Memorandum of Understanding und irgendwas, und jetzt ist er wieder zum heißen Krieg geworden. Ich bleibe bei meiner Empirie gespeisten Einschätzung, ist es sehr, sehr schwer im Nahen Osten mehr als 6 Monate voraussagen.
Darauf können wir uns einigen. Ich würde mal mittlerweile fast zu der Aussage tendieren, dass es immer noch leichter ist, den Nahen Osten auf absehbare Zeit einzuschätzen als die USA unter Trump. Aber darüber kann man vielleicht ein anderes Mal
noch. Da kann ich ja immer nur einen meiner ältesten Kollegen von Wadi in Kurdistan zitieren, der irgendwann mal gesagt hat, das ist ganz einfach. Entweder der Westen kommt in den Nahen Osten und ändert den Nahen Osten, oder wir kommen in den Westen und ändern den Westen nach unseren Maßgaben. Und momentan sieht es mehr so aus, dass die Situation bei uns sich dem Nahen Osten angleicht, wobei natürlich auch im Nahen Osten es sehr viele Veränderungen gibt. Aber man sollte den Vergleich nicht überstrapazieren, aber es ist etwas daran, dass viele Unberechenbarkeiten, Irrationalitäten und so weiter, die einem früher eher aus der Region bekannt gewesen sind, heute hier doch sehr dominant sind. Ne?
Ja, und wie das weitergeht, werden wir dann in den kommenden Jahren sehen, wenn dann eine Frau Le Pen in Frankreich noch an die Macht kommt und was weiß ich, was für schöne Ereignisse uns da sonst noch bevorstehen werden. Wie auch immer, lieber Thomas, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben wieder ausführlich genug gesprochen über den jüngsten Irrsinn in dieser Angelegenheit und es werden uns sicher nicht die Gelegenheiten ausgehen, das demnächst auch wieder mal zu wiederholen. Also herzlichen Dank dir.
Genau, dir auch und noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und Zuhören an alle, die sich das angeguckt haben. Ne?
Dem schließe ich mir auch nochmal an, also auch an Sie, werte Zuseher und Zuseherinnen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie dieses Video, abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie in den Foren von YouTube oder anderswo und ansonsten, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.